Okay. Ja, ihr Lieben, das Bild von den Kindern, die mit dem Vater oder beim Vater spielen, und dann aber der Abschluss. Dann der Abschluss, den du gezeichnet hast, Jens, nämlich die völlige Verschmelzung. Wir in ihm und er in uns. Mir kam so der Gedanke, Kinder spielen mit ihren Eltern, ja, und wenn sie älter und erwachsener werden, wenn sie reifer werden, dann werden sie manchmal ihren Eltern immer ähnlicher. Das ist manchmal gut und manchmal nicht so gut. Und ich weiß auch nicht, ob ich möchte, dass meine Kinder mir in allem ähnlich werden. Aber Gott und Jesus immer ähnlicher werden. Seine Gestalt anzunehmen. Eins zu werden mit ihm. Das ist schon auch eine Deutung auf die Predigt, wo es mir darauf ankommt, genau in diese Richtung zu denken. Und deshalb der Titel Christ in You, die Hoffnung in dir, kann es ja kaum besser treffen. Ich möchte heute noch einmal euch mitnehmen in die Hoffnung. Was brauchen wir in diesen Zeiten mehr als Perspektive, als positiv auf eine Zukunft, von der Zukunft, die verheißungsvoll auf uns wartet, zu schauen? Wir erleben Erschütterungen um uns herum und manchmal auch mitten unter uns. Und deshalb sind wir so sehr darauf angewiesen, dass wir uns einfach auf diese Hoffnung besinnen, dass wir uns an sie erinnern und es nicht langweilig wird, auch immer wieder sich darauf zu besinnen und zu ermutigen. Nämlich sich auf diese Hoffnung, die uns unser wunderbarer Gott in Jesus Christus gibt, zu orientieren. Da ist nicht viel zu sehen, ne? Das sieht besser aus. Jesus starb nicht, damit Pastoren einen gut bezahlten Job haben. Er wurde auch nicht am Kreuz auferweckt oder nach dem Kreuz auferweckt, nur um unseren Lebensstandard zu erhöhen. Er starb, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dieses Zitat von Reinhard Bonnke ist mir in den letzten Tagen in die Hände gekommen. Ich habe so gedacht, wie wahr? Aber wie ist das nun mit den Verlorenen? Wer kommt vor eure Augen, wenn ihr an die Verlorenen denkt? Da fallen uns die Hungernden, die Obdachlosen, die Flüchtlinge, die Geschlagenen, die Vertriebenen, die Witwen, die Waisen, die an Armut Leidenden. Ja, es gibt viele, die wir dort dann vor Augen bekommen. Und es ist ja auch gut, es sollte das Grundprinzip unseres Seins sein, dass wir ein Herz dafür haben, dass wir unser Herz dafür öffnen, dass wir teilen, dass wir abgeben, dass wir barmherzig sind. Aber gleichwohl sind wir nicht manchmal selber die Verlorenen. Verloren, weil wir die Hoffnung verloren haben. Verloren, weil uns die Freude abhanden gekommen ist. Und damit kommen wir in einen wesentlichen Aspekt unseres Lebensmodells hinein. Hier ist die Frage, welches Lebensformat, welches Lebensmodell willst du, wollen wir leben? Und mal ehrlich, sind wir nicht eigentlich auch alle so etwas wie eine Weggemeinschaft von Zerbrochenen, die Jesus nachfolgen? Wahrscheinlich ist das so. Aber genau das hält uns zusammen. Genau das, nämlich Jesus nachzufolgen, wollen wir gemeinsam tun. Wir sind eine Weggemeinschaft, die zusammenleben wollen, die erleben wollen, wie Nachfolge Jesu ist. Das steht im Mittelpunkt für uns. Mir kommt wieder das Bild von den Gärten der Hoffnung in den Sinn. Gemeinde, Gemeinschaft, Vineyard Bergedorf, ein Garten der Hoffnung. Vineyard Bergedorf vielleicht nicht nur ein Garten der Hoffnung, sondern viele Gärten der Hoffnung. Und indem wir das gemeinsam tun, sind wir noch keine Monokultur, sondern eigentlich sind wir Multikulti. Unterschiedliche Pflanzen mit unterschiedlichen Blumen oder unterschiedliche Blumen und unterschiedliche Bedürfnisse. Jede Pflanze mag anders sein und andere Bedürfnisse haben. Doch eins eint alle Pflanzen. Sie wachsen nach oben. Sie haben das Bedürfnis zu wachsen. Und sie haben das Bedürfnis, sich zu vermehren. Jede Pflanze mag da anders sein. Und doch eint eines alle diese Pflanzen. Hortensien sogar sind bekannt dafür, dass sie, wenn sie, je nachdem, wo sie verwurzelt sind und in welchem Boden sie wachsen, dass sie unterschiedliche Blütenfarben entwickeln. Wein ist bekannt dafür, dass der Wein auf Schiefer anders schmeckt als der Wein, der auf Lehm wächst. Und mag der Boden auch unterschiedlich sein, auf dem wir aufgewachsen sind, mögen die Bedürfnisse sich auch unterscheiden. Ja, mögen wir auch uns in der Pflanzenart sogar unterscheiden. Die Nachfolge Jesu eint uns. Und hier gibt uns die Apostelgeschichte und der Bericht über die erste Gemeinde ein hervorragendes Bild. Sozusagen die Blaupause unserer Gemeinschaft. Und ich möchte gerne mit euch, auch wenn es schon so oft passiert ist und diese Geschichte uns vor Augen ist und sie immer wieder auch genannt wird und auch genannt werden muss, ich möchte mit euch von diesem Idealtyp der Gemeinschaft träumen. Aber am Ende geht es mir heute um Ermutigung und nicht um Ermahnung darin. Nämlich die Ermutigung, dass es gute Gründe gibt, die Hoffnung, die trotz aller Erschütterungen da sein, auch verloren gehen mag, nicht aufzugeben, eben nicht verloren zu geben. Man muss sich das einmal vorstellen. Das Volk Israel damals, oder Israel damals, die Römer waren an der Macht. Israel litt unter ihrer Herrschaft. Es gab zwar auch einige Reiche, aber die Armut war weit verbreitet. Manche Sklaven waren lieber weiterhin Sklaven, weil es ihnen besser als Sklaven ging, als wenn sie Freie gewesen wären. Und auch wenn die Sklaverei heute längst abgeschafft ist, wie viele Sklaven der heutigen Zeit gibt es, die von ihrer Sucht und anderen Sklavereien nicht loslassen können? Weil sie nicht sehen können, weil sie nicht erkennen können, weil es sich für sie nicht abzeichnet, dass es ihnen besser gehen würde, wenn sie frei wären. Und so bleiben sie lieber in ihrer Sklaverei. Aber stellt euch einmal vor, wenn wir als Vineyard Bergedorf bekannt sind als die, die etwas vorleben und die so anziehend sind als ein Ort, wo ich von meiner Sklaverei befreit werden kann. Als ein Ort, wo Freiheit ist. Wo eine Freiheit ist, die mich wirklich freisetzt und die mich nicht in Ängsten zurücklässt, dass ich hinterher schlechter versorgt bin. Ich lese einmal in der Apostelgeschichte. Machst du? Apostelgeschichte 2, Abvers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Alles, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ein Traum, oder? Wow! So möchten wir es haben. So ist es, wo der Geist Gottes wirksam ist. Lasst uns einmal kurz innehalten. Da steht etwas von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Sie hielten das Mahl, also das Abendmahl, und beteten gemeinsam. Es geschahen Wunder und viele ungewöhnliche Dinge. Sie teilten ihr Eigentum auf. Sie trafen sich im Tempel, aber auch in den Häusern. Und ich finde es so begeisternd. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also wenn du hoffnungslos bist, dann kannst du keine überschwängliche Freude und dann kannst du auch keine großartige Herzlichkeit auf die Waage bringen. Das schaffst du nicht. Da muss etwas gewesen sein in ihnen, diese Hoffnung, diese Perspektive, dieser Ausblick. Das muss grandios gewesen sein. Und das in einer Zeit, wo die Umgebung für sie in tiefster Erschütterung war. Aber das war keine geschlossene Gesellschaft, kein Geheimbund, kein elitärer Club, der da jetzt zusammenkam. Sie waren in der Gesellschaft sichtbar. Sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Das kann man nur, wenn man sichtbar ist, weil Ansehen geht nicht ohne Ansehen. Und die Gemeinde wurde größer und größer. Stellt euch einmal vor, Vineyard Bergedorf, ein Garten der Hoffnung. Jeder von uns, jedes Zuhause, ein Garten der Hoffnung. Zusammenkünfte mit überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Eigentlich können wir das doch, oder? Wir lieben es doch, Leben zu teilen und Gemeinschaft zu feiern. Das können wir doch. Amen. Nur geht uns die Freude und die Hoffnung manchmal verloren. Und dann ist es gut, dass wir uns einander haben. Dann ist es gut, dass wir uns bei Jesus treffen können. Denn die Hoffnung geht immer über das Heute und geht immer über mein Problem von heute hinaus. Die Hoffnung ist immer größer als das Heute und sie ist immer größer als mein Problem. Wir wollen miteinander wachsen. Wir wollen nicht verwildern. Weil verwildertes Wachstum nennt man Wucherung. Und Wucherung ist meistens bösartig, auf jeden Fall nicht gewollt. Sondern wir wollen unsere Hoffnung kultivieren. Paulus sagt uns im Brief an die Römer, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Oder in einer neueren Übersetzung, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Wie aber, fragst du dich vielleicht gerade, wie soll ich noch Hoffnung haben in dieser instabilen Welt und in diesen unruhigen Zeiten? Wie soll ich Hoffnung haben, wenn ich sehe, wie sich die Kirche selbst zerlegt und der Leib Jesu die ganze Kirche Schaden nimmt? Wie soll ich in den Zeiten der Erschütterung, die mich selbst erschüttert, zurücklässt, worauf soll ich denn noch Hoffnung haben? Ich frage jedoch andersrum. Wie soll diese Welt in diesen unruhigen Zeiten Hoffnung haben, wenn wir, die Christen, wir, die wir Jesus nachfolgen, die wir an Jesus glauben, die Hoffnung verlieren und uns der Hoffnungslosigkeit hingeben? Der Christus in dir, der Christus in uns, ist die Hoffnung dieser Welt. Durch eine Begegnung in diesen Tagen wurde ich auf dieses Wort gebracht. Seid getrost. Lasst den Mut nicht sinken. Habt keine Angst. Ich mute euch jetzt mal einen großen Zeitsprung zu. Wir waren jetzt gerade nach Jesus, Gründung der ersten Gemeinde. Und wir gehen jetzt mal rund 500 Jahre weiter zurück. Es war die Zeit, als das Volk Israel befreit war. Aber der Tempel war zerstört. Es ging um Wiederaufbau. Und ich lasse mal diesen Teil bewusst ein bisschen, ich will ihn wenigstens streifen, weg, wo Gott über Haggai dem Volk einiges mitzuteilen hat. Unter anderem, dass sie sich sehr gut versorgt haben, indem sie ihre Wohnhäuser mit Holz ausgetäfelt haben, aber das Material nicht für den Tempel übrig hatten. Aber in dieser Zeit lässt Gott durch Haggai reden. Man muss sich das vorstellen. Das Volk ist wieder zusammen. Es hat sich jahrzehntelang danach gesehnt. Es hat entbehrt diesen Tempel, die Möglichkeit, in den Vorhöfen anbeten zu können, zu wissen, dass der hohe Priester in das Innerste des Heiligtums gehen konnte und die Gegenwart Gottes in diesem Tempel sichtbar werden konnte. Und sie wussten, dass dort Gott war. Und nun jahrzehntelang entbehrt, der Tempel ist immer noch zerstört. Und Gott fordert sie auf, dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Aber sie sind am Boden. Irgendwie war ihr Tempel bedeutungslos oder bedeutungsarm geworden. Und wie ist das heute? Heute vielleicht auch die Kirche, Gemeinschaft, vielleicht auch elendig. Manches zerstört. In der Gesellschaft manchmal bedeutungslos. Seid getrost. Verliert nicht den Mut. Gott lässt sein Volk durch den Propheten Haggai sagen: Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken. Zerubabel und Jeschua und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe bei euch. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, schon bald werde ich noch einmal die ganze Welt erschüttern. Himmel und Erde, Land und Meere, alle Völker werden davon betroffen sein. Sie bringen ihre Reichtümer wiederum zum Tempel. Ja, ich sorge dafür, dass mein Haus wieder mit herrlichen Schätzen ausgestattet wird. Denn mir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Der neue Tempel wird den früheren weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. An dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Gott richtet wieder neu auf. Ein neuer Tempel. Sein Reich. Prachtvoll sichtbar. Was für ein Bild. Was für eine Ermutigung, was für eine göttliche Ermutigung. Gott sah sein Volk am Boden, die Stimmung war offensichtlich nicht die beste im Land. Ihnen war die Hoffnung abhanden gekommen. Sie waren in einer vielleicht auch Ich-Zentriertheit und drehten sich um die eigene Achse. Und verloren Gott dabei oder den Tempel und den Ort, wo er sich gegenwärtig zeigt. Den verloren sie aus den Augen. Er hatte nicht mehr die Priorität in ihrem Leben. Kraftvolle Worte, die auch uns ermutigen können. Ich, der Herr, stehe bei euch. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt keine Angst. Der neue Tempel wird den früheren in den Schatten stellen. An dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Lasst den Mut nicht sinken, seid getrost. So wie habt Hoffnung, sie ist begründet. Ich, Gott, gebe euch Perspektive. Was nun kann das für uns heute bedeuten? Das war damals, 500 Jahre etwa vor Christus. Was ist für uns der neue Tempel Gottes? Wo offenbart sich Gott heute? Wie können wir Gegenwart Gottes erleben? Erlebbar, sichtbar. Kommen wir wieder zurück zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Das Volk Israel wird von der römischen Besatzungsmacht regiert. Das Volk wartet auf den Messias. Der Messias, der sie befreien soll. Die Hoffnung, dass der Messias kommen wird, ist spürbar. Und Jesus kommt. Der Messias ist da. Nun endlich wird die Befreiung von den Römern passieren. Das Volk hofft, das Reich Gottes wird wieder aufgerichtet, die Herrschaft wiederhergestellt. Der Messias wird kommen und dann geht's los. Und dann die Enttäuschung. Der Messias ist da, jedoch keine politische Einflussnahme. Keine Befreiung von der Besatzungsmacht. Und am Ende wird er auch noch gekreuzigt und das Grab ist leer. Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus sprechen es aus. Wir aber hatten gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Wie wichtig ist nun der Tempel, der optisch herrlich sein muss und der Ort, wo sich im innersten Heiligtum Gott gegenwärtig zeigt. Wie wichtig ist die äußere Herrlichkeit? Wie wichtig ist das politische System? Klar, wir leben in einer Situation politisch in der Gesellschaft, wo wir unseren Glauben frei leben können. Von diesem Teil spreche ich jetzt nicht. Aber wie wesentlich es ist, wie wesentlich war es Jesus, dort einzugreifen? Jesus sagt uns etwas anderes. In 3 Tagen hat er das Reich Gottes in einer neuen Herrlichkeit wieder aufgebaut. Der Vorhang im Tempel zerriss mit seiner Kreuzigung. Und wir haben freien Zugang zu der Herrlichkeit Gottes, zu der Gegenwart Gottes. Wir haben Zugang zu dem innersten Heiligtum. Das klingt jetzt fast ein bisschen mystisch. Aber wir können es besser verstehen, wenn wir die Worte von Jesus selbst hören und auch sie annehmen. Jesus von Nazareth spricht, das Reich Gottes ist in euch. Jesus von Nazareth spricht, das Reich Gottes ist in euch. Zu lesen in Lukas 17, Vers 21. Jetzt mal die nächste Folie bitte. Und Paulus erläutert es in seinem Brief auch an die Korinther. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Und jetzt bin ich bei dem Punkt. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es darauf ankommt, dass der Christus in mir sich so vereint mit mir, so eine tiefgehende, intime, innige Vereinigung einnimmt, dass wir eins werden und dass der Christus in mir, nämlich in mir, dem Tempel, Raum hat und Raum findet. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. Die Gegenwart Gottes, das innerste Heiligtum, ist in uns. Es ist nicht nur an einem bestimmten Ort zugänglich, sondern es ist in uns. Den Zugang haben wir in unserem eigenen Herzen. Der Christus in dir und mit mir ist das Heilige im neuen Tempel. Und so wie Gott gesagt hat damals, der neue Tempel wird so prachtvoll sein, dass er den alten in den Schatten stellt. So hat Jesus ein neues Bild gebracht und das stellt den alten Tempel in den Schatten. Der Glanz in deinem Herzen kann den alten Tempel in den Schatten stellen. Aber lass ihn uns auch zum Glänzen bringen. Jesus gegenwärtig in uns und durch uns. Mag die Kirche in dieser Zeit auch äußerlich angeschlagen, zerstört, erschüttert, vielleicht in diesem Land mehr und mehr bedeutungslos wirken. Innerlich behält der Tempel Gottes seinen Glanz und behält seine Bedeutung. Wenn wir den Christen in uns, den Christus in uns und vor allem auch in dem anderen sehen, wenn wir das wertschätzen können, dann werden wir aufhören, dass wir uns versuchen, in unseren Meinungen zu entfernen voneinander, vielleicht sogar zu spalten, sondern dann werden wir uns bei Jesus treffen. Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Wir können auch die unterschiedlichen Meinungen austauschen. Aber wenn wir in Jesus Christus uns wieder treffen und finden, dann werden wir geeint sein. Dann wird das eins sein, dass Jesus, um das Jesus betet. Vater, lass sie alle eins sein, so wie wir eins sind, du in mir und ich in dir. Wir müssen nur den Jesus, den Christus in uns am Leben erhalten. Wir sollten ihn wertschätzen. Wir sollten ihm Ehre geben. Wir sollten ihn pflegen. Und wir sollten ihn atmen lassen. Die Hoffnung kommt nicht vom äußeren Tempel. Nicht von der Kirche. Und nicht von der Gemeinde. Von den anderen, der Institution, dem Dienstleistungsbetrieb Gemeinde. Sie kommt von Gott und lebt in mir und in dir, wenn ich ihr Raum gebe. Wenn ich den Christus in mir und in den anderen atmen, leben lasse, dann wird es auch selbst bei unterschiedlichen Meinungen zu keiner Spaltung kommen, weil uns nicht die Meinungen, sondern Jesus Christus eint. Dafür kann ich mich entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die ich selber treffen kann. Dabei kann mir Jesus helfen, aber die Entscheidung liegt bei mir. Seid also getrost, verliert nicht den Mut, wo auch immer du jetzt gerade bist und was auch immer du vielleicht gerade einzunehmen oder was dich auch vielleicht gerade einnehmen möchte. Sei getrost und verliere nicht den Mut. Auch da, wo Bilder uns vielleicht erschüttern mögen. Der Schatz, den du in Jesus Christus und in dem Halt und den er dir geben will, auch in diesen erschütterlichen Zeiten, stellt alles andere in den Schatten. Gott sagt, dass Heil und Friede an dieser Stätte sein wird. An der Stätte, wo du Jesus begegnest, wo der Jesus in mir gegenwärtig ist und lebt. Dort sind Gärten der Hoffnung. Dort ist Wachstum. Dort blüht das Leben. Vineyard Bergedorf. Ein Garten der Hoffnung. Eine Art Gartenschau, weil dort alle danach sich ausstreckten, nach oben zu wachsen und sich zu vermehren. Vineyard Bergedorf, Gärten der Hoffnung, weil wir unser Leben 24 Stunden, sieben Tage lang eben in Hoffnung und in Zuversicht auf Jesus leben. Und diese Hoffnung in unsere Stadtteile und in unsere tägliche Umgebung hineintragen und dort gedeihen lassen, weil wir die Hoffnung kultivieren. Seid getrost und verliert nicht den Mut. Das ruft uns Gott, unser wunderbarer Gott, unser Vater im Himmel, in Jesus Christus auch heute zu. Und in diesem Namen Jesus Christus haben wir das Vorrecht, seine Nachfolger und seine Erben zu sein. Seid getrost und verliert nicht den Mut. Das sagt Gott uns auch heute. Amen.